Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus spricht: Das ist der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Wir wollen beten. O Herr Jesus, wir beten dich an, der du wirklich gesiegt hast, vor dem alles, was in der Welt Sieg genannt wird, verblasst. Wir beten dich an, Herr, der du den Weg gehst zum Thron beim Vater. Und wir möchten dich bitten, zieh uns in deine Lebens- und Siegesbahn hinein. Ah, Herr, es ist so viel in unserem Leben, was den ewigen Tod bringt. Es ist so vieles, Herr, was vom Teufel ist. So viel Niederlage. Bitte, du gekreuzigten, auferstandener Herr, zieh uns in deine Lebens- und Siegesbahn hinein. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift, die Lektion am Ostermontag aus Psalm 16. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er ist mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz, auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich bitte, Gemeinde Platz zu nehmen Ich habe heute gegen alle sonstige Gewohnheit mal einen ganz langen Text. Das kann ich mir einmal im Jahr erlaufen, am Ostermontag. Wen es interessiert, dem kann ich es verraten. Ich meine, meine Predigten werden gedruckt und da kann immer bloß ein ganz kurzer Text drauf. Und die Predigt am Ostermontag wird nicht gedruckt. Und da kann ich mir einen langen erlauben. Und ich möchte gern, dass Sie richtig gesammelt den Text aufnehmen, damit ich ihn nachher nicht mal erzählen brauche. Und siehe, zwei aus dem Jüngerkreis gingen an demselben Tag in einen Flecken, so heißt Lukas 24, der war von Jerusalem 60 Feldwegs weit, dessen Name heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und befragten sich miteinander, nahte Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr handelt, unterwegs zwischen euch, und seid traurig? Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm, in Klammern, der Name des anderen wird uns nicht gesagt, und es gibt viele, die glauben, der andere war Lukas selber, der Berichterstatter, nicht? Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm, bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, welches? Sie aber sprachen zu ihm, nette Situation, zu Jesus, nicht? Den sie nicht erkennen. Das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der Unsern, die sind früh bei dem Grabe gewesen, haben seinen Leichnam nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben einen Engel gesehen, welcher sage, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fanden's also. Aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben all dem, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und allen Propheten des Alten Testaments und legte ihnen alle Schriften des Alten Testaments aus, die von Messias von Jesus gesagt waren. Und sie kamen nah zum Flecken, da sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zur selben Stunde, kehrten wieder gen Jerusalem und fanden die elf versammelt, die bei ihnen waren, welche sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Meine Freunde, was ist das für eine wundervolle Geschichte? Vor 39 Jahren am Ostermontag habe ich meine allererste Predigt gehalten in Frankfurt. Da war ich Student. Die dürfen eigentlich noch gar nicht predigen, ne? Und es war eine große Kirche. Und mein Vater war ein bekannter Mann. Und nun kamen alle möglichen Bekannten zu dieser Uraufführung dieses jungen Busch. Und ich hatte schrecklich Herzklopfen. Ich hatte diesen Text von den Emmaus-Jüngern. Und wie ich feierlich auf die Kanzel kam, meine Lehrer hatten oft gesagt, mehr Würde, Herr Busch. Dann hatte ich alle Würde angeschnallt und kam auf die Kanzel. Und wie ich raufkam, lag da keine Bibel. Die hatte der Küster vergessen hinzulegen. Und so musste ich mit derselben Würde wieder runtermarschieren und am Staunen der Gemeinde und abermals raufkommen. Und damit war alle Feierlichkeit eigentlich schon weg. Und ich dachte, wie soll das werden? Nö, es waren keine heilsverlangenden Leute unter der Kanzel, sondern Neugierige, die meinen Start sehen wollten. Und dann, als ich denn diese Geschichte vorlas, da war es auf einmal, als wenn das alles für mich verschwand. Ich stand auf einmal in diesem unbeschreiblichen Glanz, der über dieser Geschichte liegt. Die Verzweiflung von Menschen und dann ein Heiland da. Und dann erkennen sie ihn. Und da bricht Freude durch, die aus der Ewigkeit ist und nicht von dieser Zeit. Als ich diesen langen Text gelesen, hätte ich einen kurzen gehabt, hätte ich auswendig ohne Bibel sagen können, nicht? Als ich diese lange Geschichte gelesen hatte, da stand ich mitten in diesem Geschehen der unendlichen Freude und es war mir egal, was da unten nun passiert. Und ich habe bei dieser ersten Predigt, darf ich mal so sagen, über die Emmaus-Jünger erlebt, die Freude, dass ich Bote sein darf für diese unerhört große und herrliche Botschaft. Die Freude des Predigers Evangeliums, ich habe sie bis heute nicht verloren. Im Gegenteil, sie ist größer geworden. Und nun bin ich immer so geführt worden, dass ich ganz kleine Texte habe, weil es mir den Atem verschlägt, so eine lange Geschichte, da müssten wir 20 Predigten halten, 25, nicht? Aber ich habe mich entschlossen, heute diese Geschichte meiner Anfangszeit noch einmal Ihnen hinzulegen. Und ich möchte Ihnen heute drei wirklich wunderliche Dinge an dieser Geschichte zeigen. Drei so ein bisschen seltsame, auffallende, geradezu atemberaubende Dinge. Also merkwürdige Vorgänge schreibe ich mal drüber, über den Texten, die Predigt. Das erste ist dies. Suchende Seelen werden tödlich beleidigt. Und die Beleidigten können sich nicht trennen von ihrem Beleidiger. Suchende Seelen werden tödlich beleidigt. Das waren wirklich suchende Seelen, die hier waren. Wir haben gehofft, er würde Israel erlösen. Er würde Gottes Volk erlösen. Wo gibt es denn in Essen Leute, die was wissen vom Volke Gottes? Das sind sehr wenige, nicht? Und die nach Erlösung hungern und dürsten. Sie haben Nein gesagt, diese Männer, zu dem Todesurteil der Pharisäer über Jesus. Wie sie ihn verdammt haben zum Tode, das sagen sie mit einem Nein über dieses falsche Urteil. Aus allem, was sie sagen, spricht es heraus, dass sie ein großes Heilsverlangen haben. Und sehen Sie, das ist, glaube ich, immer für einen Seelsorger das Allerwichtigste, wenn eine heilsverlangende Seele kommt, dass man vorsichtig mit ihr umgeht, nicht? Und was tut Jesus? Er donnert sie an, o ihr Toren und trägen Herzens. Also wo Luther Toren übersetzt, da steht Anoetoi, ihr Hirnlosen, ihr Unterbelichteten, ihr Mattscheiben. Nicht wahr, das sind also alles so Ausdrücke, die unserer Zeit hier. Anoetoi, ihr ganz und gar vernunftlosen Typen. Das ist ein schreckliches Schimpfwort, das der Herr Jesus hier braucht. Anoetoi. Wir würden sagen, Idioten. Ich meine, das ist allerhand, ne? Wenn mich also, na, lassen Sie mal, Hören Sie mal.
Wenn ich mir das gegen einen von Ihnen erlauben wollte, dass Sie mit einer dummen Frage kommen, eine suchende Seele, und ich wollte sagen, Idiot und träge Herzen, da wär's aber aus, ne? Aber restlos. Und Jesus tut das. Ich könnte mir denken, dass diese Jünger nun sagen, Herr Jesus, nicht Herr Jesus, ich kannte ihn ja nicht, du Fremdling, jetzt aber Schluss. Jetzt wollen wir uns trennen. Und stattdessen geht die Geschichte so weit, dass nach einiger Zeit diese so tief beleidigten Männer sagen, bleibe bei uns. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und das Dach hat sich geneigt. Alter, kurst du denn, wenn vielleicht sagen, wir haben kein Ehrempfinden mehr, diese Burschen, nicht? Oh nein, da ist was ganz anders passiert. Wie kommt das, dass diese so tief gekränkten, suchenden Seelen am Schluss sagen, bleibe bei uns? Dazwischen liegt, meine Freunde, eine, wie wir sagen, Bibelarbeit, die der Herr Jesus ihnen gehalten hat. Und dabei ging ihm vor allen Dingen mal auf, dass sie tatsächlich Narren waren, anno et heu, hirnlose Leute gegenüber dem Evangelium. Habt ihr nicht im Alten Testament, hat ihn Jesus gesagt, ganz klar und deutlich gezeigt, was Erlösung ist. Bitte, was versteht ihr unter Erlösung? Und da stellt sich raus, dass sie unter Erlösung ganz unklare Begriffe haben. Ja, wirklich hirnlose Begriffe. Und wenn ich Sie, liebe Christenheit, hier frage, was verstehen Sie unter Erlösung? Ach du liebe Zeit. Der eine käme politisch mit Wiedervereinigung und der andere sagt, dass ich endlich mein Leberleiden los würde und was weiß ich alles, nicht? Jesus macht ihnen erstmal klar, dass sie überhaupt höchst unklare Begriffe von Erlösung haben, dass sie wirklich doofen sind, dass sie die wichtigsten Fragen nicht wissen, ihre Gehaltsfragen, da wissen sie Bescheid, über ihr Sparkonto wissen sie Bescheid, aber was Erlösung ist, da weiß man nichts. Das macht ihnen Jesus klar. Und nun kriegen sie einen roten Kopf, am wichtigsten haben wir nicht überlegt. Er macht ihnen klar, dass Erlösung ist, mit dem lebendigen Gott Frieden haben. Und dass man das nicht einfach selbstverständlich hat, sondern dass dazu Blut nötig ist, ein Opfer, damit die Sünden zugedeckt sind. Und nun macht er ihn klar, Jesaja 53, doch Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Steht da nicht, dass der Messias Opfer wird? Hoher Priester, der sich selber opfert zur Vergebung der Sünden. Ah, diese Bibelarbeit hätte ich gern mitgehört. Ach, wissen Sie, ich habe feine Professoren gehabt, aber so eine Bibelarbeit hätte ich doch gern mitgekriegt, wo der Herr Jesus selber einführt in die Pläne Gottes und zeigt im Alten Testament, wie da jeder Zug seines Leidens deutlich gezeigt ist. Und warum er sterben muss, ist mir nicht sicher, ob Sie alle wissen, warum Jesus sterben muss. Ist mir nicht sicher, ob hier solche toren und trägen Herzen sitzen, die sagen, ich glaube zwar an Herrgott, aber wozu Jesus da war, weiß ich nicht ganz genau. Ne? Das sind toren und trägen Herzen, das wissen Sie so. Ich glaube zwar an Herrgott, aber wozu Jesus nötig, weiß ich nicht. Und wozu er sterben musste, zweimal nicht. Sehen Sie, so haben die gedacht. Und dann hat Jesus ihn in das Geheimnis des Kreuzes Licht gegeben. Und da haben sie nichts mehr gewusst von der Beleidigung, sondern war bloß eine große Liebe. Herr, bleibe bei uns. Und sehen Sie, da kriegen wir was ganz Wichtiges mitgeteilt. Je mehr Licht über das Evangelium und uns selbst wir haben, desto größer wird unsere Liebe zu Jesus. Wissen Sie, wer gar kein Licht hat über das Evangelium, wer das Geheimnis des Kreuzes gar nicht kapiert, wenn es um Herrgott rumfaselt, ich tue recht, schon niemand, der hat keine Liebe zu Jesus. Keine Spur. Aber in dem Maße, als wir Kenntnis kriegen über den Heilsplan Gottes. In dem Maß, als uns unser verlorener Zustand gezeigt wird. Und das Kreuz Jesu und was Erlösung ist, Frieden mit Gott durch Vergebung der Sünden, dem Maß, als wir innerlich Licht kriegen, in dem Maß wächst die Liebe zu Jesus, dass man schließlich auch sagt, er bleibt bei mir, jeden Tag, jeden Augenblick. Sehen Sie, wenn Mensch prüfen sich selber, wenn ihr Herz kalt ist gegen den auferstandenen Heiland, dann heißt das, sie haben einfach noch gar keine Ahnung über das Evangelium. Je mehr Licht, desto mehr Liebe. Je mehr Licht über Jesus, desto mehr brennende Liebe zu ihm brannte nicht unser Herz. Das war das Erste, was ich Ihnen zeigen wollte. Und nun kommt das Zweite. Merkwürdige Vorgänge. Die zwei Männer hier sind traurig, als sie Grund hatten, fröhlich zu sein. Und sind fröhlich, als sie Grund hatten, traurig zu sein. Das sind bestimmt komische Dinge, nicht? Sie waren traurig, als sie Grund hatten, fröhlich zu sein. Und sie waren fröhlich, als sie Grund hatten, traurig zu sein. Ich will Ihnen das zeigen. Ich hoffe, Sie haben die Geschichte jetzt klar vor sich. Sie waren traurig, als sie Grund hatten, fröhlich zu sein. Warum seid ihr so traurig, fragt der fremde Mann, der zu Ihnen naht. Und ich kann mir es ja nicht verkneifen, noch einmal das schöne Osterlied aufzusagen, das in unserem alten Gesangbuch stand. Auch die schönsten Sachen schmeißen sie raus. Es waren beinahe Knittelverse, aber sie haben mir als Junge unendlich Eindruck gemacht. Zween der Jünger gehen mit Sehnen über Feld nach Emmaus. Ihre Augen sind voll Tränen, ihre Herzen voll Verdruss. Und sie wechseln Klageworte. Doch es ist von ihrem Orte unser Heiland gar nicht weit und vertreibt die Traurigkeit. Ich würde es nicht gerade mit blütendeutscher Literatur rechnen, aber es ist einfach ein köstlicher Vers, nicht? Ihre Herzen voll Verdruss und sie wechseln Klageworte. Sie waren traurig und hatten gar keinen Grund, denn sie sagen ja selber, etliche von unseren Frauen waren am Grab, und haben von Gottes Boten erfahren, dass er auferstanden ist. War ja alles gut. Jesus lebt. Ihr Heinis, möchte man sagen, weil er sie die Köpfe hängen. Achso, das soll ich nicht sagen, pardon. Das, wenn ich nicht so ganz genau aufgeschrieben habe, dann kommt sowas vor. Nehmen Sie mich nicht rum, ja. Aber wie ich so möchte man sagen. Doch haben uns erschreckt etliche Frauen, sagen sie. Das heißt, sie haben diese Botschaft nicht fassen und glauben können. Sie waren traurig, als sie Grund hatten, sich zu freuen, weil sie nicht glauben konnten. Das kann man auch schwer glauben, dass einer von Toten auferstanden ist. Das meint, was die Theologie für Eiertänze und das leere Grab veranstaltet, nicht? Das ist auch schwer zu fassen. Aber meine Freunde, so ist das nun tatsächlich. Unglaube bringt Traurigkeit. Das hängt einfach zusammen. Wo Licht ins Herz kommt und man weiß, Jesus lebt mit ihm, auch ich, das ist einfach Freude. Und wo man es nicht fassen kann, ist Traurigkeit. Ihre Herzen voll Verdruss. Ich habe gestern Berührung gehabt mit einem Hause, wie wir, da war gerade großer Krach. Der Vater tobte Hals, Maul. Da habe ich gedacht, das ist Ostern. Aber es ist auch eine Familie, die weder einen Gottesdienst besucht, noch glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Unglaube macht traurig. Gucken Sie sich doch diese trostlose Welt an. Der große Dichter Nikolaus Lenau hat das Wort gesagt, dass ich für eines der größten halte über die Welt. Die ganze Welt ist zum Verzweifeln traurig. Bestimmt wahr. Bestimmt wahr. Und dieser Nebel des Unglaubens über der Welt macht traurig. Und wenn hier ungläubige Herzen sind, ja kein Wunder sind so dunkle Wolken über ihnen. Und gerade bei dieser Ostergeschichte nun, da wäre es eigentlich gar nicht nötig. Ich weiß nicht, ob Sie das schöne Kirchenblatt der Weg lesen. Die meisten werden es diagonal lesen, so, nicht? Und da war diesmal, und ich muss Ihnen nachher aufmerksam, ein Artikel von dem doch großen Dichter Rudolf Alexander Schröder. Ein kleiner Bericht, was ihm die Ostergeschichte ist. Und da sagt er, in der Zeit, als ich nicht glaubte und gottlos war, waren es die Ostergeschichten, die mich einfach zum Glauben führten. Darf ich es eben vorlesen, wirklich, so einen kleinen Abschnitt. Ich habe mich vor ihn als der Dichter, der ich war, als der Kenner der größten Leistungen meines Fachs, er hat Shakespeare übersetzt, gefragt, ob ich es allen Ernstes für möglich halten könnte, dass eine Erzählung wie die von der Begegnung in Emmaus ein Märchen, ein zu frommen Zwecken ausgedachtes und weitergegebenes Märchen sei. Denn auf dergleichen würdest du auch beim höflichsten Zweifel hinauslaufen. Und ich habe mir immer wieder sagen müssen, ich halte das nach bestem Wissen und Gewissen als Kenner meines Handwerks, als Schreiber, für ausgeschlossen, dass dies ein Märchen sei. Er will sagen, so schreiben Leute, die überwältigt zum Erlebnis. So sind gerade diese letzten Berichte der Evangelien zu einem der Fäden geworden, vielleicht dem stärksten und festesten unter ihnen, die mich nach Gottes Willen erst fast unmerkbar, dann immer fordernder und kräftiger zurückgeführt haben in die Gemeinschaft derer, die das Osterfest im Aufblick zu dem feiern, der es seiner Kirche geschenkt. Diese Geschichten haben ja den Siegel der Wahrheit an der Stirn, nicht? Sie überwältigt werden von der Wirklichkeit, Jesus lebt. Aber die Jünger konnten es nicht fassen. Liebe Freunde, wenn sogar die Jünger den Frauen und den Engeln nicht glauben, kann ich mir ja nicht wundern, wenn Herr Schulz, Herr Mayer und Fräulein Kunz es auch nicht glauben können, nicht? Bloß so schrecklich traurig. Oh, arme Welt, du hättest Grund zu preußen, Heiland, Erlöser, lebendig unter dir. Aber du kannst nicht glauben und darum ist die Welt drauf. Oh, merkwürdige Jünger. Aber jetzt muss ich die zweite Hälfte des Satzes sagen, als sie Grund hatten, fröhlich zu sein, waren sie traurig. Aber als sie Grund hatten, traurig zu sein, da wurden sie fröhlich. Als sie Grund hatten, traurig zu sein, da wurden sie fröhlich. Das war nämlich in dem Augenblick, als sie mit Jesus bei Tisch saßen und ihn erkannten. Und da verschwand er vor ihnen. Ein Schritt in die vierte, fünfte oder sechste Dimension. Ein Schritt in die andere Dimension und sie sehen ihn nicht. Ja, nun müssen sie doch sagen, ach, jetzt haben wir die ganze Zeit nicht erkannt. Und wo wir den erkennen, geht er weg. Und stattdessen bricht in dem Augenblick die Freude auf. Merkwürdige Jünger. Ich denke, jetzt müssen sie heulen. Und da lachen sie und laufen in Freuden nach Jerusalem zurück. Warum? Weil sie nun wirklich und wahrhaftig wissen, Jesus lebt. Lieben Freunde, es gibt nichts Tröstliches als die Botschaft, Jesus lebt. Wenn Sie einmal ganz in der Tiefe sind, verzweifelt, an sich und der Welt, dann sagen Sie sich hin, Jesus, der mit Nägeln malt, der für mich starb, lebt. Ich muss nochmal auf diesen Bericht von Rudolf Alexander Schröder kommen. Hat mich doll beeindruckt. Die Osternummer des Weg, nicht? Vielleicht lese ich es mal nach. Der erzählt da ein seltsames Erlebnis. Er sagt, ich war zur Erholung nach einer schweren Krankheit auf dem Gut eines Freundes. Und wir gehen mal durch den Park und dann sagt er, da und da möchte ich begraben werden. Und dann muss der Freund verreisen, auf der Reise stirbt er. Rudolf Alexander Schröder sagt, während der Sarg hergebracht wurde, ließ ich das Grab ausheben. Und dann, jetzt muss ich es wirklich nehmen, ehe der Schwarm der anderen Leidtragenden von nah und fern herangekommen war, um den Sarg des Vaters und Freundes zu Grabe zu tragen, sah sich mit ein paar, die ihn ganz lieb gehabt hatten, um diesen Sarg. Kinder und ich als Freund. Und ich nahm die Bibel zur Hand und habe uns die Auferstehungsgeschichten der Reihe nach vorgelesen. Da haben wir einen Trost verspürt, so gewaltig und fest, wie kein anderes hätte je sein können. Und er ist mit mir gegangen bis heute und wird, so Gott will, mit mir gehen bis ans Ende. Keine Leichenrede, Auferstehungsgeschichten gelesen an dem Sarg. Und dann kam der Trost. Sehen Sie, darum wurden die Jünger fröhlich, auch als er vor ihnen verschwand. Jesus lebt, das ist Trost. Wir haben noch keinen anderen. Ich werde auch zum Menschen geschickt, da ist einer so traurig, da ist der Opa gestorben, nicht wahr, oder da ist ein Kind überfahren worden, trösten Sie. Wir haben keinen anderen, als Jesus lebt. Und entweder sehen wir den und wir bleiben ungetröst in alle Ewigkeit. Ich muss eben von Rudolf Alexander Schröder, hoffentlich kennen Sie den Namen, fertig lesen. Das ist es, was ich habe erzählen wollen. Und das ist der Bericht eines Mannes, der sich in vielen Weisheitslehren der Welt umgesehen hat und in jeder bis auf die Häfen ihrer Rat- und Trostlosigkeit durchgedrungen ist. Und dann kommen zwei Verse von ihm. Aus der Höllenbanden, Gottes Sohn wahrhaftig, ist heute auferstanden und des Reichs teilhaftig. Kündet allen Leuten, lasst auf allen Lampen alle Glocken läuten, Christ ist auferstanden. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Merkwürdige Vorgänge, suchende Seelen werden beleidigt und kommen vom Beleidiger doch nicht los. Zwei sind traurig, als sie Grund zur Freude haben, und werden fröhlich, als sie Grund zur Traurigkeit haben. Und das Dritte, was ich Ihnen noch kurz zeigen möchte, die Augen wurden ihnen gehalten, als sie sehend werden sollten. Und die Augen wurden ihnen geöffnet, als sie Jesus nicht mehr sehen sollten. Das ist merkwürdig. Die Augen wurden ihnen gehalten, verstehen Sie den Ausdruck? Da wurden ihre Augen gehalten. Das sind zwei merkwürdige Verse. Da wurden ihre Augen gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Da hat man nun drüber philosophiert, ob Jesus sehr verändert gewesen wäre mit seinem Auferstehungsleib. Ach, dummes Zeug! Die Augen wurden ihn gehalten. Und nachher heißt, die Augen wurden ihnen geöffnet, sie erkannten ihn. So kann Gott mit Menschenkindern umspringen. Dass er ihnen die Augen zuhält, dass er ihnen die Augen aufmacht. So kann Gott mit Menschen umspringen. Und jetzt, warum wurden ihnen die Augen gehalten, als sie sehen werden sollten? Ich habe immer, jetzt haben Sie die Geschichte noch vor sich, hören Sie noch zu, ich manchmal denke, ich langweile die Leute, aber es ist so eine wundervolle Geschichte, dass ich doch wieder nicht denken kann, nicht? Sehen Sie, ich habe mir vorgestellt, die Augen wären ihnen nicht gehalten worden. Und sie hätten gleich Jesus erkannt. Dann wäre eine toll schöne Freuden- und Wiedersehensszene gewesen. Und sie hätten nie begriffen, warum er sterben musste. Und der Bibelkurs wäre ausgefallen. Und das Geheimnis des Kreuzes wäre ihnen nicht offenbart worden. Und da mussten erst die Augen gehalten werden, damit sie begriffen, verlorener Mensch, Friede mit Gott, Vergebung, Opfer, Kreuz. Und dann konnten ihnen die Augen geöffnet werden. Und das ist so wichtig, meine Freunde. Gott muss uns ab und zu Dinge abblenden, wenn er uns inwendig Licht geben will. Ich habe einer der liebsten Männer, denen ich begegnet bin, der wundervollsten Christen, war der blinde Korbflechter Tux an der Söllingstraße. Das war ein Christ. Ein Mann, den ich innig geliebt habe. Ein blinder Mann. Und der hat begriffen, Gott hat mir die Augen ein ganzes Leben gehalten, damit ich Bibelkurs bei Jesus habe und das Geheimnis der Erlösung verstehe. Das ist ganz gewaltig, wie Gott ihm die Augen gehalten hat. Ein Leben lang war blind. Und nun wurde er innerlich sehend. Vielleicht haben Sie mal den Namen Michael Hahn gehört. Das war ein Bauer in Württemberg, der Michael Hahn, auf den die ganze Gemeinschaftsbewegung zurückgeht, die heute noch in Württemberg lebt. Das sind so richtige Schriftforscher, diese Hahner, wie man sie in Württemberg nennt. Dieser Michael Hahn war ein Bauernjunge, kluger Junge. hatte Metzger gelernt. Das ist nicht gerade viel wie Philosophie, ne? So, oder Theologie. Metzger. Feiner Beruf, aber ich glaube nicht, dass man dazu eine große philosophische oder theologische Grundlage braucht. Und trotzdem war dieser junge Metzgerbursche und Bauernsohn unendlich sich gequält mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens, warum lebe ich und wie ist Gott und wo ist Gott. Er hatte eine Menge Probleme. Also was herrlich ist, ein Mensch, wie sie nicht einfach so dämlich lebt und da drauf Metzger, sondern der aufwacht für die großen Fragen, für die großen Fragen. Und dann geschieht es, dass er eines Tages auf dem Felde, so erzählt er, eine Erleuchtung bekommt. Er ist in einem Flug. Er sieht die Zentralschau, so hat er es genannt. Auf einmal sind all die Probleme und Fragen, die er hat, gar nicht mehr da. Dafür würden ihm die Augen gehalten, die wurden abgeblendet. Und er sieht mit einem Schlage die Heiligkeit Gottes und die Verlorenheit seines Lebens und das Heil in Jesus und wie Gott in Jesus seine Gemeinde sammelt. Zentral schon einem Male sieht er das alles vor sich. Und all die Fragen, die er hatte, waren abgeblendet. Er sah ins Zentrum hinein. Die Augen wurden gehalten. Es muss vieles abgeblendet sein. Und solange ihr besoffen seid von der Welt, lieben Freunde, und die nicht abgeblendet wird mal, werdet ihr kein Licht kriegen. Es muss vieles von Gott uns abgeblendet werden. Verstehen, nicht? Es muss für manches uns die Augen gehalten werden, damit wir unser Heil in Jesus Christus erkennen. Diesen Jüngern wurden die Augen gehalten für die Lebendigkeit des Herrn Jesu, dem Michael Hahn für die Probleme, dem Blinden für die ganze Welt. Ich komme noch mal auf den Rudolf Alexander Schröder, nehmen Sie mir es nicht krumm, aber wenn das was Eindruck macht, möchte ich es weitergeben. Der sagt, ihr könnt auch nicht zur Erkenntnis der Auferstehungsbotschaft kommen, wenn nicht euer ganzer kritischer Verstand mal die Augen gehalten werden. Da sagt er, und nun möchte ich meinen jüngeren Freunden einen Rat geben. Wenn euch, und wem geschehe das nicht immer, angesichts des Rätsels Welt, angesichts des Kampfes aller Widersprüche gegen alle der Mut verlassen will, so macht's, wie ich es meiner Zeit noch halb unwissend gemacht habe. Lasst eure kritische Vernunft für eine Weile zur Seite treten, die Augen da gehalten werden, abgeblendet werden und gebt euren Herzen den Raum, den es haben muss, um zu bleiben, was es sein soll, nämlich das mittelste Werkzeug eures Lebens. Und dann versenkt euch in die vier Osterberichte. Lasst euch den Engel vorm offenen Grab, das fürcht euch nicht, zurufen. Geht mit dem Herrn nach Emmaus und lasst euch von ihm das Brot brechen. Seht ihn stehen der Morgendämmerung am Ufer des Sees neben den glimmenden Kohlen und hört die Frage, Kinder, habt ihr nicht zu essen? Lasst euch, wenn es nötig ist, von ihm die Hand führen, dass sie seine Wunden und Nägelmale anrühren. Und dann haltet still und empfangt in ihm das Geschenk des Geistes und Trösters, euch verheißen und gegönnt für jeden Tag und für jede Stunde eures armen Erdenlebens, vorbestimmt euch und allen, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, vorbestimmt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Augen wurden ihnen gehalten, als sie sehend werden sollten. Und die Augen wurden geöffnet, als Jesus vor ihren Augen verschwand. Nun bekamen sie offene Augen für die Welt. Und nun wussten sie, Jesus ist neben mir. Ach, lieben Freunde, ich muss schließen. Nehmen wir das mit. Es ist eine so große Sache, eine Begegnung mit Jesus. Und trotzdem, sie soll in unserem Alltag geschehen. Und es ist ein verlorener Ostertag, wenn der Auferstandene uns nicht begegnet ist. Amen. Wir wollen beten. Oh, ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch in unserem Leben die Dinge alle umwirfst und neu ordnest und alles dahin führen willst, dass wir ins Licht kommen, dass sich alle ins Reine spinnt, dass unser Leben dich kennenlernt und an der Erlösung teilhat. Herr, der du angefangen hast in uns allen, vollende dein Werk. Amen. Wir wollen aus dem Liede 373 den ersten Vers singen. Anhang 42. Also ich bin so dringend gebeten worden, wir sollen noch mal die beiden Verse singen, dass wir die 2 Minuten noch dranhängen heute, nicht? 42, Vers 1 bis 2. Nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Auf das Wort.